Sie hören einen Podcast der österreichischen Hochschülerinnenschaft der BH Wien. Vortrag von Angela Schwarz von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen zum Thema Menschenrechte von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen national und international. Welche sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten gibt es und was heißt es in einzelnen Ländern oder Gesellschaften, lesbisch, schwul oder transident zu sein? Aufgezeichnet am 13. Mai 2014 im Festsaal der Pädagogischen Hochschule Wien.
Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Anwesenden. Ich begrüße Sie herzlichst zur Projektwoche Against Homophobia an der PH Wien. Zu meiner Person, mein Name ist Dominik Thieber, ich bin im 6. Semester und bin vom Gender Queer Diversity Referat. Und in Kooperation mit dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat sich diese Projektwoche sozusagen ergeben. Ja, Against Homophobia. Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homophobie. Und besonders im Lehrberuf ist es natürlich wichtig und im Schulalltag darauf hinzuweisen, dass Menschen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben, welches Geschlecht sie haben oder welche Andersartigkeit sie auch immer haben, so zu behandeln, dass sie gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sind und dass wir als Lehrpersonen ihnen eine soziale Umgebung für Chancengleichheit schaffen können. Wir setzen ein Zeichen, ein solidarisches Zeichen, und möchten darauf hinweisen, dass diese Projektwoche Ihnen allen die Möglichkeit bieten soll, einfach für die Themen sich zu interessieren und sich daraus was mitzunehmen. Und ich freue mich jetzt, Ihnen Angela Schwarz von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen vorzustellen. Das heutige Thema, wenn Sie es am Programm gesehen haben, wird sein Menschenrechte von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen national und international. Welche sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten gibt es? Und was heißt es in einzelnen Ländern und Gesellschaften, lesbisch, schwul oder transident zu sein? Und dann übergebe ich schon das Wort. Danke.
Danke. Danke. Ja, mein Name ist Angela Schwarz. Ich komme eben von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen. Ich möchte mich für die Einladung bedanken. Das ist mir eine Ehre, bei der ersten Woche gegen Homophobie auf der PH, auf der ÖH der PH zu sein. Und jetzt mal kurz zu unserer Stelle. Ich habe Ihnen auch ein paar Informationen mitgebracht und ich zeige, wenn es darauf ankommt. Das ist der Folder von unserer Stelle. Also unsere Stelle gibt es seit 15 Jahren. Wir sind eine Stelle innerhalb der Stadtverwaltung, also wir gehören zum Magistrat. Das war die erste Stelle in Österreich, die in einer öffentlichen Verwaltung angesiedelt ist, die sich speziell für die Anliegen von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen annimmt. Und ich muss sagen, wir sind auch immer noch die einzige Stelle in ganz Österreich mit diesem Schwerpunkt. Es gibt inzwischen Antidiskriminierungsstellen in Ländern, aber so eine Stelle, die spezifisch für die Anliegen von Lesben, Schwulen, Trans-Personen zuständig ist, sind wir immer noch die einzigen. Wir haben eine vielfältige Aufgabenpalette. Einerseits haben wir mal in der Wiener Stadtverwaltung geschaut, wo kann die Stadt Wien, das Land Wien, Rechte für Lesben, Schwule und Transpersonen verbessern. Das ist ein bisschen relativ, weil das kann nur ein Landesgesetz sein. Also die bundesgesetzliche Lage können wir in Wien nicht verändern. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass wir sagen können, das Wiener Landesgesetz ist inzwischen gleichbehandelnd und in dem Fall diskriminierungsfrei. Gesetze sind eine Ebene, die andere ist dann die Verwaltungspraxis. Da ist es uns auch gelungen zu schauen, also welches Recht habe ich, aber wie geht dann die Verwaltung, wenn ich zum Beispiel jetzt eine transidente Person bin, wenn ich eine Personenstandsänderung beantrage, um in meinem empfundenen Geschlecht auch rechtlich leben zu können, was passiert da am Amt? Wie wird mit mir umgegangen, aber auch was brauche ich? Der Gesetzgeber schreibt vor, es muss durch Gutachten bewiesen werden und wir haben in Wien es durchgesetzt, dass man nicht zwei oder drei braucht, sondern dass zum Beispiel eins genügt. Also das ist so die gesetzliche und die Verwaltungspraxis, die wir dann irgendwo ein bisschen beeinflussen können. Die andere Sache ist, dass wir auch Beratung machen für Personen, die von Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung betroffen sind. Wir machen auch Informationsseminare. Wir schulen auch, also alle Lehrlinge der Stadt Wien, und das sind viele, müssen einen verpflichtenden Seminartag zu Diversity oder wie vielfältig ist meine Stadt machen, wo wir auch einen ganzen Vormittag zu sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten bestreiten. Oder Kollegen, Kolleginnen in Abteilungen, also wir machen interne Schulungen, sind aber auch in Krankenpflegeschulen sehr oft. Also direkte Arbeit in Schulklassen schaffen wir nicht zurück zu unserer Stelle. Wir sind ein Referent, eine Referentin und eine Person im Sekretariat. Also mit drei Personen kann man die Schulen nicht bespielen. Und darum ist es ganz wichtig und finde es auch sehr schön, dass wir jetzt so eingeladen sind, dass auch in der Lehrerinnen-Aus- und Fortbildung das Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten Platz hat. Was zu unseren Bereichen auch noch gehört, wir machen auch immer wieder Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, haben auch schon einige Fachkonferenzen zum Überthema Schule, also Homosexualität, Transidentität in Schule gemacht. Also wir sind bemüht, auch inhaltliche Veranstaltungen zu machen. Ein Schwerpunkt heuer von uns ist, Betonung auf einer, ist internationale Solidarität und internationale Vernetzung. Und aus diesem Grund auch haben wir gedacht, ich werde heute einfach versuchen, ein bisschen einen Überblick zu geben und ich werde Sie nicht damit quälen, wie die rechtliche Situation in einzelnen Ländern ausschaut, sondern eher am Ende so einen Überblick geben. Also darum fange ich jetzt mal an mit Transidentität. Was ist Transidentität? Es ist einfach eine Geschlechtsidentität. Im juristischen Bereich, aber auch in unserem Denken, gibt es zwei Geschlechtsidentitäten. Die eine ist männlich, die andere ist weiblich. Und wie wird Geschlecht definiert oder wie kommt Person zu dem Geschlecht, männlich oder weiblich? Klar, also so bei der Geburt wird, es heißt dann so, ein bisschen technisch wird das Geschlecht zugewiesen. Also Arzt, Ärztin, Hebamme sagt, okay, das ist ein Mädchen, das ist ein Bub. Und das ist dann das sogenannte zugewiesene Geschlecht. Und es gibt nur zwei. Also in Österreich gibt es einfach nur diese zwei Geschlechter. Es gibt ein paar Ausnahmen weltweit. Aber und in diesem Geschlecht wächst die Person dann auf. Es kann aber sein, dass die Geschlechtsidentität dieser Person nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Das fällt dann unter den großen Obertitel Transgender oder Transident. Wie wird Geschlecht abgesehen davon definiert? Also wenn jemand jetzt ein Bub oder ein Mädchen, Mann oder Frau ist, woran merkt man es? Man merkt es an körperlichen Merkmalen, natürlich auch an den Chromosomen, an den Hormonen, an der Genetik. Das ist so Übertitel ein körperliches Geschlecht. Dann wird Geschlecht auch in unserer Gesellschaft sehr viel über soziale Rollen, Geschlechterrollen, Verhalten definiert. Das ist das sogenannte soziale Geschlecht. Und wie gesagt, was am Anfang schon war, es gibt auch noch das juristische Geschlecht. Also wenn ich eine Person nicht kenne, sondern nur Klasse oder so, ich habe einfach die Klassenliste und da steht entweder männlich, weiblich dabei oder ich erkenne es. Also das ist das juristische Geschlecht, wo einfach, das steht dann im Reisepass oder überall, wo Geschlechtsangaben notwendig sind, wird das juristische Geschlecht angegeben. Transidente Personen, wie schon gesagt, stimmen nicht immer mit dem zugewiesenen Geschlecht überein. Dann wird es dann einfach ein bisschen schwierig. Also wenn eine Person, die als Bub, als Mann aufgewachsen ist, für sich selber sagt, ich habe für mich aber eine weibliche Identität, dann gibt es welche Möglichkeiten hat diese Person dann? Also was kann man machen? Wenn man jetzt wieder zu anfängt beim körperlichen Geschlecht. Also ich werde den Chromosomensatz nicht verändern können. Ich kann aber versuchen, mein Äußeres doch zu verändern. Also es gibt die medizinische Möglichkeiten, sich dem empfundenen Geschlecht anzupassen. Da gibt es in Österreich klare Vorschriften. Also die Personen machen oft eine Hormonbehandlung oder auch geschlechtsanpassende Operationen. Und das kann man jetzt nicht einfach so machen, weil viele Leute sagen, naja, das ist halt so ähnlich wie eine Schönheitsoperation, es ist schon was anderes. Und ich kann nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, könnten Sie mir bitte meine Gebärmutter, meine Eierstöcke, meine Brüste entfernen? Das wäre, also es braucht in der Medizin eine Diagnose oder es muss eine Behandlung sein. Ja? Also so ähnlich wie wenn ich sage, okay, meine linke Hand, irgendwie kehrt die nicht zu mir. Die wird mir auch nicht, niemand darf mir die amputieren, ohne sich da wirklich straffällig zu machen, also einer schweren Körperverletzung. Und Darum gibt es natürlich auch einen Prozess, wenn ich eine geschlechtsanpassende Operation in Österreich machen will, muss ich einerseits die Diagnose Transsexualität haben. Und jetzt schweife ich ein bisschen ab. Transsexualität, so heißt es dann in der Diagnose, ist tatsächlich, wird als Krankheit geführt von der WHO im International Code of Diseases. Das ist von transidenten Personen, wird das manchmal nicht sehr gutiert, sondern nach dem Motto, du brauchst eine Diagnose, du bist quasi offiziell krank und das fällt außerdem unter die Persönlichkeitsstörungen. Also die Personen fühlen sich nicht in der Persönlichkeit gestört, sondern sie sagen, meine Geschlechtsidentität stimmt nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht überein. Das ist es und es ist keine Störung. Da gibt es große Diskussionen. Also es wird jetzt versucht, diese Diagnose zumindest aus den Persönlichkeitsstörungen rauszukriegen. Weil viele Transgender-Personen haben dann schon die Sorge, wenn es gar keine Krankheit mehr wäre, dass medizinische Behandlungen, die manche doch wollen, dann nicht mehr von der Krankenkasse übernommen werden. Dass es dann wirklich in der Beliebigkeit der sogenannten Schönheitsoperationen landen würde. Und sie wollen einfach so ähnliches Status haben wie die Geburt. Es ist klar, also Geburt, Schwangerschaft hat keine Krankheitswertigkeit im International Code of Diseases. Nur wenn jemand bei einer Geburt in ein Krankenhaus geht oder vielleicht sogar einen Kaiserschnitt benötigt, ist es keine Diskussion, dass das die Krankenkasse übernimmt, obwohl es offiziell keine Krankheit ist. Also in diesem Bereich wünschen sich viele Transgender-Gruppen, Organisationen die Diagnose Transsexualität. Das heißt, wenn ich eine Operation will in Österreich, brauche ich, jetzt bauen wir dann die Diagnose. Da muss ich eine Psychotherapie machen, ist schwierig, also Psychotherapie verpflichtend ist ein bisschen ein Problem, nur der Gesetzgeber, das ist eine Richtlinie des Gesundheitsministeriums, will halt einerseits sicher gehen, dass die Person sich sicher ist und andererseits ist der Weg vom einem Geschlecht ins andere auch nicht so einfach. Also wenn Sie sich vorstellen, in der Umgebung, in der Familie oder Ihre Freunde, Freundinnen, eine Freundin von Ihnen sagt, eigentlich habe ich mich immer schon als Mann gefühlt und ich will jetzt auch als Mann leben. Das braucht einiges im Kopf und stoßt irrsinnig oft auch zu Beginn einmal auf Unverständnis und Ablehnung. Und um mit diesen Reaktionen der Umgebung besser umgehen zu können, kann eine psychotherapeutische Begleitung wirklich auch hilfreich sein. Aber das sage ich jetzt einmal als Nicht-Betroffene. Viele Transpersonen sagen, ja, das stimmt, also die Psychotherapie hat mir schon geholfen. Manche finden es ein bisschen eine Zumutung, aber es ist Teil des Pakets. Und diese Therapie, brauche ich ein Gutachten, dass das quasi höchstwahrscheinlich sich nicht mehr umkehren wird, dieser Wunsch, im anderen Geschlecht zu leben. Dann braucht es auch noch eine Hormontherapie. Also Hormone bewirken schon, also wenn ich als Frau quasi die Östrogenproduktion muss ich unterdrücken und Testosteron, grob gesagt, zuführen, das verändert schon was. Es verändert was am Aussehen, aber jetzt auch nicht 100%. Also als Frau, der Bartwuchs zum Beispiel kommt relativ schnell und darum haben sehr viele, ich nenne es mal Transmänner, an Bord, einfach um zu zeigen, ja, also ich bin ein Mann und ich habe einen Bart. Umgekehrt ist bei biologischen Männern die Hormonzugabe kann zum Beispiel zu einem Brustwachstum führen, muss aber nicht. Und da passiert leider manchmal so, wenn irgendjemand dachte, wenn diese Hormondosis nicht reicht, dann nehme ich mehr. Also es ist ein bisschen gefährlich. Und da ist es ganz wichtig, also es ist auch in uns in der Beratung und auch den Transgender-Vereinen sehr wichtig, dass das nur unter ärztlicher Aufsicht gemacht wird. Das ist zum Beispiel in Wien, gibt es eine sehr, sehr gute Hormonambulanz am AKH in Wien. Und wie gesagt, ich brauche die Hormontherapie, ich brauche die Psychotherapie, ich brauche von allen Gutachten. Und dann kann ich, wenn ich alle Gutachten habe, zu einer Chirurgin gehen und sagen, ich würde gerne die geschlechtsanpassende Operation machen. Noch ist in Österreich, das wird sich ändern, aber ich erwähne der Vollständigkeit halber, auch ein Alltagstest notwendig. Das heißt, die Person muss sich im Zielgeschlecht, hast du da, in allen Bereichen des Lebens bewegen. Und in solchen Teilen ist es vielleicht auch ganz wichtig, eine therapeutische Begleitung zu haben. Das heißt, ich muss in der Familie, ich muss in der Arbeit, ich muss in der Freizeit überall quasi im Zielgeschlecht auftreten. Und da ist es oft ein Knackpunkt. Also ich kann mich erinnern, es gibt eine Selbsthilfegruppe, einen Verein, der sich auch politisch engagiert, die heißen TransX. Wie sie die vor 20 Jahren gegründet haben, waren sie sich ganz gesagt, Geschlechtswechsel heißt, ist gleich automatisch Jobverlust. Also das war fast das Credo. Also wenn ich offiziell mein Geschlecht wechseln will, dann verliere ich den Job zu 90%. Und das ist jetzt ein bisschen besser. Also jetzt behaupten sie, das ist natürlich nur ein gefühltes Ding, dass es vielleicht maximal bei der Hälfte ist. Aber Arbeitsplatz ist in dieser Phase ein großes Thema. Und darum verschieben es viele auch irgendwo, da sagen, okay, es reicht mir, in meiner sogenannten Freizeit in dem empfundenen Geschlecht zu leben. In der Arbeit lasse ich lieber die Finger davon. Nur manchmal ist dann der Leidensdruck doch zu groß. Also in unseren Beratungen kommt schon immer wieder vor, dass wir quasi mit Transpersonen strategisch überlegen, wie mache ich mein Outing am Arbeitsplatz. Weil ich kann, also wenn ich dann im Zielgeschlecht, im anderen Geschlecht lebe, das kann ich nicht mehr verheimlichen. Also wenn ich vorher der Mann war und dann die Frau bin, das fällt auf, das fällt allen auf. Also Arbeitsplatz ist ein ganz wesentlicher Knackpunkt bei Transpersonen. Genau, und wenn ich gesagt, diese ganzen Punkte erledigt habe, kann ich die Operation machen, muss aber nicht mehr. Und jetzt zur gesetzlichen Lage in Österreich. Bis zum Jahr 2006 mussten Transgender-Personen, wenn sie offiziell das Geschlecht wechseln wollten, eine bestehende Ehe scheiden lassen. Einfach weil es einfach eine gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich nicht gibt. Und deswegen hat eine Ehe geschieden werden zu müssen. Es hat sich verändert, aber nicht, weil der Gesetzgeber so einsichtig war, sondern weil einzelne Personen zum Gericht gegangen sind, haben es durchgeklagt und gesagt, es steht nirgendwo unter einem Scheidungsgrund, dass wenn das Geschlecht einer Person sich verändert, dass das ein Scheidungsgrund ist. Das steht nirgendwo. Wenn die zwei zusammenbleiben wollen, die Ehe nicht zerrüttet ist, gibt es eigentlich keinen rechtlichen Grund, uns zu zwingen, unsere Ehe scheiden zu lassen. Und aus der Zeit gibt es dann tatsächlich in Österreich, ich glaube, also ich weiß von drei, aber ich weiß Gott sei Dank nicht alles, gleichgeschlechtliche offizielle Ehen in Österreich. Also das ist 2006 gefallen, aber es war immer noch notwendig, eine geschlechtsanpassende Operation zu machen. Also bevor der Personenstand geändert wurde, musste bewiesen werden, dass die Person eine geschlechtsanpassende Operation durchgeführt hat. Das heißt, da war eben die Keimdrüsenentfernung, Hodenentfernung, Eierstöckeentfernung, Gebärmutterentfernung. Also die Person durfte nicht mehr fortpflanzungsfähig sein, das war irgendwie der Knackpunkt. Und auch dagegen haben einzelne Personen geklagt und das war im Jahr 2009, wo sie dann Recht gekriegt haben. Da hat der Gesetzgeber gesagt, das hat der Oberste Gerichtshof befunden, für einen rechtlichen Schritt und eine Personenstandsänderung ist einfach ein formaler rechtlicher Schritt, kann es nicht sein, dass so eine schwerwiegende Operation als Voraussetzung gilt. Und damit hat Österreich was geschafft. Es gibt viele Länder, die den Operationszwang nach wie vor haben, dass wir direkt im Transbereich ein bisschen einen fortschrittlichen Touch haben. Aber auch nicht, wie gesagt, weil der Gesetzgeber es eingesehen hat, sondern wieder, weil einzelne Personen gesagt haben, ich will mich nicht operieren lassen. Und da das relativiert ein bisschen, wenn jemand sagt, na was ist, also wir machen sehr viel Lehrlingsschulungen, andere Schulungen und ich frage immer, kennen Sie Transgender, Transidentität, was verbinden Sie damit? Dann sagen halt viele, im falschen Körper. Es ist plakativ und es hat schon was. Ja? Nur viele Transpersonen haben mir gesagt, also mit meinem Körper ist gar nichts falsch, meine Hände sind super, denken kann ich auch gut, der Kopf ist auch okay. Es stimmen manche, also quasi die Geschlechtsteile nicht mit dem überein, wie ich es empfinde, aber ich, also manche sagen, ich kann damit ganz gut leben, das ist der Körper, den ich habe, meine Geschlechtsidentität ist eine andere, passt. Gibt aber welche, die sagen, Teile dieses Körpers passen wirklich nicht zu mir und da würde ich wirklich gern doch operative Veränderungen haben. Also beides muss möglich sein, aber der Gesetzgeber sagt inzwischen, es darf nicht mehr Voraussetzung sein. Einfach weil es wirklich ein schwerwiegender Eingriff ist. Oder es kann natürlich auch, wenn wir jetzt quasi das ganze Prozedere durch hätten, Und die Person kann die Operation machen und will die Operation machen, geht zum Chirurgen, zur Chirurgin und die sagt dann, okay, Sie brauchen eine Operationsfreigabe. Also abgesehen von dem ganzen Prozedere muss ich auch körperlich gesund genug sein. Das sind große Eingriffe. Wenn ich allerdings einen Herzfehler habe oder andere Dinge, dann ist es dieser Person verwehrt, juristisch im empfundenen Geschlecht zu leben. Das ist auch ein Grund, warum der Operationszwang, also als Begründung wurde angeführt, dass das auch so nicht sein kann. Also jetzt zusammenfassend, in Österreich kann man eben seit 2009 das Geschlecht ändern ohne geschlechtsanpassende Operation. Es kommt dann noch das Namensrecht dazu. Abgesehen davon, dass viele auch einfach für sich einen neuen Namen haben, in dem sie angesprochen werden wollen, gibt es in Österreich, wir haben ein relativ liberales Namensrecht, aber das Vornamensrecht ist so, dass der erste Vorname dem Geschlecht, mit dem Geschlecht übereinstimmen muss. Ist auch eine Forderung von Vereinen, die sagen, freie Wahl des Vornamens muss doch bitte möglich sein. Noch dazu in Zeiten, wo viele Namen für uns vielleicht gar nicht mehr so klar sind, ob sie jetzt männlich oder weiblich sind. Ich bringe immer ein Beispiel, einfach weil es so exotisch ist. Ich kenne eine Isländerin, ich meine, jetzt, ich habe sie gesehen und ich wusste, es ist eine Frau, die heißt Haftis. Hätte mir irgendwer gesagt, ist Haftis überhaupt ein Vorname? Ich weiß es nicht. Ja. Ist er männlich oder weiblich? Ich weiß es nicht. Ja. Also nicht nur die Haftis, sondern es gibt viele andere Vornamen in anderen Sprachen, die man sowieso nicht sofort erkennt. Die müssen dann beweisen, dass dieser Name in Island weiblich ist, in der Türkei männlich ist. Also dieser Part ist immer noch da. Das heißt, abgesehen von der Personenstandsänderung, muss die Person dann auch den Vornamen ändern. Die meisten, wie gesagt, das wollen sie wirklich ohnehin selber. Das ist jetzt so der Prozess, wenn jemand wirklich körperlich, aber auch juristisch das Geschlecht ändern will. Es ist aber oft so, dass Personen einfach nur sagen, mit der zugewiesenen Geschlechtsidentität bin ich nicht zufrieden, wenn ich zum Beispiel jetzt weiblich bin, aber männlich bin ich auch nicht. Und für diesen Fall gibt es eigentlich gar nichts. In Österreich, weltweit, gibt es in manchen Ländern das sogenannte dritte Geschlecht, ist aber auch wieder sehr eingrenzend. Oder in Ländern wie zum Beispiel Pakistan gibt es das, soweit ich weiß. Ist aber so, dass die Personen des dritten Geschlechts gesellschaftlich wirklich eher eine unterprivilegierte Rolle spielen. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, sich außer männlich und weiblich noch anders zu deklarieren. Haben wir in Österreich nicht. Wenn man das mit Juristinnen und Juristen bespricht, die kriegen dann immer gleich Zustimmung und sagen, das geht nicht, das kann man nicht machen. Aber nichtsdestotrotz empfinden sich viele Personen irgendwo dazwischen und entscheiden dann für sich selber, wie sie es angehen. Ja? Ob sie einfach sagen, okay, mein Ursprungsgeschlecht ist weiblich, in Gottes Namen sagt es halt irgendwie sie zu mir. Andere wollen dann als er angesprochen werden. Oder ich kenne einige Personen, die wollen weder als sie noch er angesprochen werden. Und es ist möglich. Es ist eine Herausforderung, aber es ist möglich, wenn man über Personen spricht, dass man nicht sie, er oder es sagt. Also, es geht dann darum, den Vornamen einfach zu verwenden oder ja, also um dem zu entsprechen. Aber juristisch braucht man in Österreich das eine oder das andere Geschlecht, das ist Faktum. Aber ich meine, das sind so gerade diese Queer-Bewegung auch. Es gibt viele Leute, die sich einfach in der Geschlechtsidentität nicht zuordnen lassen wollen. Gibt rechtlich doch eine Entsprechung, aber so vom Gesellschaftlichen wird es ein bisschen mehr, habe ich so den Eindruck. Und in manchen Kreisen ist es üblich, her dann auch wirklich geschlechtsneutraler zu sprechen. Oder ich kann mich erinnern, also so für wissenschaftliche Befragungen, Fragebögen etc. gibt es immer so diesen Teil, wo Alter, Geschlecht, welcher Bezirk und diese Geschichten oder wie viel verdienen es, ist es in vielen Kreisen schon wirklich ein bisschen verpönt, einfach nur männlich und weiblich abzufragen. Da gibt es ein paar kreative Lösungen. Ich meine, oder in Australien haben sie Male, Female, Other, anders, finden viele auch nicht so flockig. Oder es gibt die Variante, quasi sich einzuordnen, da ist männlich, da ist weiblich, wo würden sie sich einordnen? finde ich fast am kreativsten. Und einfach um dem zu Rechnung zu tragen, dass es nicht einfach nur diese eindeutigen Geschlechtszugehörigkeiten gibt. Wenn man jetzt nur vom sozialen Geschlecht gibt, auch das ist ein bisschen im Aufbruch. Also was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, gilt auch für viele nicht mehr. Nichtsdestotrotz, wenn man zum Beispiel die Berufswahl von Mädchen, Frauen, Männern, Burschen nimmt, merkt man schon, dass man doch, also soziale Rollen, Klischees haben wir schon noch sehr drinnen. Es ändert sich aber trotzdem, es ist nicht mehr im Vergleich zu vor 40, 50 oder 100 Jahren, wo es klar war, dass manche Berufe zum Beispiel für Männer nicht zugänglich sind oder manche Berufe wirklich für Frauen nicht zugänglich sind. Da hat sich schon in der ganzen Gleichbehandlungsdebatte einiges getan. Ich kann mich erinnern, weil wir sehr viel in Krankenpflegeschulen unterrichten, ich glaube, es war einfach Männern, bis zu, ich weiß nicht, wie lange es war, aber Männer konnten nicht in der Krankenpflege arbeiten. Ärzte schon, aber Krankenpflege nicht. Also das war einfach eine weibliche Domäne. Oder Volksschullehrerinnen haben, glaube ich, vor dem Ersten Weltkrieg nicht verheiratet sein dürfen. Also das sind so Sachen, die haben wir jetzt Gott sei Dank wirklich überwunden. Und deswegen würde ich sagen, diese Rollenklischees oder Rollenbilder verändern sich schon, nichtsdestotrotz haben wir sie. Also das ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber es wird sich erweitern und das typisch männlich, typisch weiblich wird auch ein bisschen aufgeweichter sein. Nichtsdestotrotz haben die meisten Personen für sich selber eine klare Geschlechtsidentität. Und jetzt noch ein kleines Beispiel am Schluss, weil es, ich werde es wirklich immer wieder gefragt und ich nehme an, jetzt nicht mehr, weil er, sie es öffentlich eh schon gesagt hat, was sie, er ist. Also unsere Conchita Wurst. Einfach jetzt hat er mal die Republik platt gemacht, mit dem es überhaupt gewonnen hat. Und das ist eine sie. Also sie hat gewonnen, obwohl er gesagt hat, seine Geschlechtsidentität ist männlich. Aber die Figur ist einfach weiblich. Und das ist auch was, wo manchmal einfach ein bisschen vermischt wird. Also Transgender ist schon ein Überschreiten der Geschlechtergrenzen. Und das kann entweder permanent sein. Und diese Personen streben dann auch an, quasi im anderen Geschlecht zu leben. Kann aber auch nur temporär sein. Eben, ich trete in der Kunst im anderen Geschlecht auf. Oder eben Drag Queen oder Travestie-Shows, Transvestiten. Also da gibt es eine Bandbreite von Geschlechtergrenzen überschreiten, die aber nicht unbedingt heißer meinen, dass die Personen auch transident sind, sondern das ist einfach ein weites Feld, das auch von vielen irgendwo gekannt ist und wo man halt dann annimmt. Und jetzt gerade eben bei der Conchita glauben die meisten dann doch, dass sie sich als Frau fühlt, aber also sie, er weiß, was er ist und tritt in dieser Figur auf. Und das ist auch gut so. Eben mit der Terminologie hat es früher einfach nur transsexuell geheißen, kann ich mich erinnern, vor 25 Jahren, wo so die ersten Gruppen sich gegründet haben, war das einfach transsexuellen Initiative hat es gegeben. Dann ist der Ausdruck Transgender ein bisschen geläufiger geworden, weil einfach Gender das soziale Geschlecht ist und im deutschen Sprachraum setzt sich jetzt immer mehr das Wort transident durch, weil es einfach um Identität geht. Also es geht nicht um die Sexualität, es geht um die Geschlechtsidentität. Das sind so die Entwicklungen, wo man einfach sagen kann, also es hat einmal eine große Befragung gegeben, wo die Ministerin darauf angesprochen hat, wo die Grundrechteagentur der Europäischen Union hat in der ganzen Europäischen Union plus Kroatien Lesben, Schwule und Transpersonen befragt, welche Diskriminierung Erfahrungen sie haben. Und zum Beispiel sind diese Fragebögen in jede Landessprache übersetzt worden. Und ich habe mitgekriegt, in Finnland hat es einen ziemlichen Aufstand gegeben. Da haben viele transidente Personen gesagt, sie füllen diesen Fragebogen nicht aus, weil Transidentität mit Transsexualität übersetzt worden ist. Und in Finnland ist das inzwischen ein No-Go. Und das heißt, es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil das müsste man dann wissen. Ja. Also wenn ich diese Befragung mache, muss ich schon wissen, welche Bezeichnungen werden inzwischen, die vor 20 Jahren völlig okay waren, inzwischen aber als falsch, als diskriminierend oder ausgrenzend empfunden. Es ist deswegen auch, weil Transsexualität ist die Krankheitswertigkeit. Also im ICD-10-Code ist es Transsexualität und das ist was, was einfach viele inzwischen als Bezeichnung ablehnen. Aber das ist nur so als Zusatzinfo. Ich habe ja gesagt, wie die österreichische Möglichkeit ist, also eben ohne Operation das Geschlecht ändern zu können. Es liegt draußen so ein Überblick, das ist nur ein Auszug weltweit, sehr komplex aufgemacht, was Transgender Europe hat befragt, also in welchen Ländern gibt es welche Möglichkeiten. Und die letzte beste Möglichkeit ist leider nicht drauf, das war damals noch im Werden. Das Land in der ganzen Welt, wo es für Transpersonen am wenigsten Hürden gibt, ihr juristisches Geschlecht zu ändern, ist nicht irgendein skandinavisches Land, sind auch nicht die Niederlande, sondern das ist Argentinien. Also in Argentinien ist es ein Verwaltungsakt. Also in Argentinien muss man nicht beweisen, dass man krank ist. In den meisten anderen Ländern braucht es die Diagnose. Also in Österreich kann man es jetzt zwar auch mit einem Gutachten, in Wien mit zwei Gutachten, in manchen anderen Bundesländern, nur auch in Österreich muss in diesem Gutachten drinnen stehen, es besteht die Diagnose Transsexualität. Und das hat zum Beispiel Argentinien nicht. Das ist, mag vielleicht ein bisschen verwunderlich sein, aber es ist so. Die haben 2012 oder 13, Ende 2012 haben sie dieses Gesetz in Kraft gesetzt. Jetzt habe ich schon sehr viel über Transgender, Transidentität gesagt. Ich würde es damit mal belassen, aber mal kurz schon, gibt es irgendeine Frage von Ihnen dazu, die Sie jetzt, was ich nicht erwähnt habe oder wo Sie was vielleicht nicht ganz verstanden haben oder nur mehr darüber wissen wollen? Er bezeichnet sich selber als Drag Queen, ja. Das, ja. Aber eben, es gibt diese Bezeichnung von Transgender, ist ein Überschreiten der Geschlechtergrenzen. Das macht sie wirklich, ja. Also das kann man ja nicht unterstellen, ja. Würde aber also von der Geschlechtsidentität eben nicht, also hat keine weibliche Identität, sondern für sich eine männliche, darum nicht transident, ja, genau. Muss eh nicht sein.
Da gibt es doch diese großartigen Kürzel, die mit LGB anfangen. Ja. Da kann man sich noch was drunter vorstellen.
LGBTIQ?
Ja, das geht aber auch noch weiter mit zwei A's und natürlich, mit S dabei und ja. So. Was ist das dann jeweils eigentlich?
Das ist für viele auch recht verschieden. Also, muss man sagen, auch von der Entwicklung. Es hat mit L. In Österreich, da gibt es die Lesben- und die Schwulenbewegung. Lesben, Schwulen, Transbewegung, es waren bei uns vor allem die Bisexuellen immer unter den Tisch. Warum, weiß ich nicht. Die Frau Bundesministerin hat sie nicht unter den Tisch fallen lassen. LGBT T ist dann eben Transgender, I ist Intersex, Q ist, auch da streiten sich manche sagen, das heißt Queer, manche sagen Questioning, also insgesamt Orientierungen und Geschlechtsidentitäten in Frage stellen. Mit den A's, die haben bei mir bis jetzt noch nicht angekommen. Weiß das irgendjemand anderer?
Also ich habe einmal gelesen, dass es das Alice
also Freunde, für, Freundinnen, ja.
Genau, also für, ja. Dass man sich halt solidarisch zeigt, aber jetzt in die Richtung.
Ja, ich würde sagen, dahinter steckt das, dass es einfach jede Bezeichnung, jede Identität macht automatisch einen Ausschluss. Also in dieser Queer Theory geht es ja auch darum, Ausschlüsse nicht zu machen. Und darum mache ich das Feld so weit, dass es quasi keine Ausschlüsse mehr gibt, ist so ein bisschen dahinter. Ich denke schon, dass es auch ein bisschen was mit der Realität zu tun hat. Aber es sind so diese Bezeichnungen, manche, wie ich vorher schon gesagt habe, transsexuell ist einfach in manchen Ländern der absolute No-Go inzwischen. Genauso gut ist es inzwischen für manche einfach ein No-Go, nur so ganz platt von einer Lesben- und Schwulenbewegung zu sprechen. Oder ich kann mich erinnern, ich war mal in einem EU-Projekt, auch das machen wir manchmal, wo es um Gewalt in wir haben es genannt, lesbischen Beziehungen gegangen ist, also Gewalt in Beziehungen zwischen Frauen. Und da haben die schwedischen Partnerinnen gesagt, also wir können dieses Produkt, das wir machen, sie haben einen Film gemacht, nicht so nennen. Das ist bei uns out. Also die Selbstbezeichnung Lesben ist einfach in Schweden nicht mehr angesagt. Also das ist entweder queer oder bi, trans, inklusive. Also Lesben ist für die Schwedinnen ein zu ausschließender Begriff gewesen. Und viele Frauen, die Beziehungen zu Frauen haben, würden sich auch nicht als Lesben mehr bezeichnen. Also da ist diese Bezeichnungen entwickeln uns dann auch immer im Fluss. Und diese Abkürzungen versuchen halt dem ein bisschen gerecht zu werden.
Wie schaut das aus in Österreich? Wenn Sie sagen, in Schweden ist es nicht mehr üblich, dass Sie jetzt homosexuelle Menschen, Frauen zum Beispiel, sie selber Lesben nennen und Männer schwul, ist das bei uns irgendwie verpönt? Oder?
Es gibt schon manche so Gruppierungen, die eher das Wort queer dann.
Also sollte man sich eher mit dem Menschen, mit dem man redet, mehr oder weniger ausmachen?
Ja, einfach so. Viele also Lesben, zum Beispiel meiner Generation, so ein bisschen in der feministischen Bewegung groß geworden sind, finden diese Selbstbezeichnung sehr, also auch politisch, ja, also gut. Oder viele Schwule sagen, okay, ich habe hart dafür gekämpft, schwul zu sein und ich will es auch bleiben dürfen. Aber viele sagen auch, ja, also bitte diese Exklusivität oder das ist mir zu eng. Also, und es gibt gerade also jüngere Lesben und Schwule, aber das mag ich jetzt nicht generalisieren, finden diese Schachteln ein bisschen zu eng. Vielleicht die Bilder, die sie damit verbinden, passen für sie nicht. Und darum ist für sie queer ein offeneres Konzept.
Also Sie würden sagen, auch in Österreich geht es mehr in die Richtung, dass wir schon, also, dass das eher Bezeichnungen sind, die nicht mehr so gewollt werden.
Okay. Im Einzelfall würde ich wirklich auch nachfragen. Also ich erlebe es jetzt nicht so, dass das viele sagen, oh Gott, Lesben, das heißt, das sind diese über 50-Jährigen, die sich selber jetzt nur wahnsinnigerweise Lesben bezeichnen. Oder ich weiß, ich habe sehr gute Verbindungen zu Irland und da gibt es wirklich ältere Lesben, die gesagt haben, queer, also wirklich nicht. Also das ist eine Frechheit. Na, queer sicher nicht. Und ja, also das ist dann, das sind so Identitäts- und Bezeichnungsdinge auch im Fluss. Ich würde jetzt nämlich nur einen kleinen Bogen zu sexuellen Orientierungen machen und dann passt's. Wie gesagt, was vorher war, Geschlechtsidentität ist eine Geschlechtsidentität. Sexuelle Orientierungen sind quasi, worauf ich mein sexuelles, aber emotionales Begehren beziehe. Und da ja, gibt es grob gesagt Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität. Da würde ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Homosexualität ist auch so etwas, was von, ich nenne sie jetzt trotzdem Lesben und Schwule, nicht so. Ich meine, es ist der Überbegriff, es ist der korrekte Begriff, aber es klingt sehr, erstens irgendwie ein bisschen klinisch und ein bisschen reduzierender. Ja. Also ich denke mal, Lesben und Schwule haben natürlich eine Sexualität und wollen auch die meisten Sex haben, aber in dem Wort Homosexualität ist es zu sehr im Fokus. Und da ist die Selbstbezeichnung Lesben und Schwule für viele besser und für manche auch das zu eng. Also für manche gibt es dann einfach eher den Überbegriff queer, der für sie richtiger ist. Aber es ist, also, ja, es gibt, auch bei dem scheiden sich die Geister. Wie viel Prozent sind jetzt, leben nicht heterosexuell, nehmen wir es mal so. Und da gibt es verschiedenste Untersuchungen. Es wird immer wieder davon ausgegangen, dass 10% der Bevölkerung lesbisch oder schwul sind. Das finden manche, nicht nur konservative Kräfte, ein bisschen übertrieben. Die sagen, es sind 5, manche sagen, es sind 7, manche. Ich habe mal in einem Buch, in einem medizinischen Fachbuch, den Pschyrembel, gelesen vor etlichen Jahren, dass die haben 15% geschrieben. Also es ist ja nicht so, dass es gibt ja nicht diesen Schnitt, ja. Menschen, die sich zu Personen des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen, Schnitt, großer Graben, und da sind alle anderen. Es ist einfach eben auch der Bereich der Bisexualität oder diese quasi ausschließlich heterosexuell oder ausschließlich homosexuell empfindenden Menschen gibt es in dieser Schärfe auch nicht. Und es hängt dann schon sehr davon ab, ob ich jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mich einlasse oder verschiedengeschlechtliche, einerseits vom Vis-à-vis, also in wem verliebe ich mich, wer ist da gewesen, wie ich gerade die Spark, also die Funken gesprühen hatte, aber auch, wie ist die gesellschaftliche und gesetzliche Umgebung. Also da gibt es viele Einflüsse, wie die Personen dann auch leben können oder leben wollen. Aber sexuelle Orientierungen sind auch, also eher quasi klar, aber es gibt schon auch diese von einer zur anderen Richtung gehen. Also es gibt viele Menschen, die emotional sehr wohl sich vorstellen können, Beziehungen mit Männern oder Frauen einzugehen. Also das ist schon auch ein Fakt, ist auch in der Realität so. Also ich kenne viele Frauen, die in einer Frauenbeziehung leben, die vorher lang in einer Hetero-Beziehung gelebt haben und umgekehrt. Die früher in einer Hetero-Beziehung, also Homo-Beziehung, also gleichgeschlechtlichen Beziehung waren und dann nach 15 Jahren doch mit einem Mann zusammen sind. Also das ist auch nicht mehr so verpönt. Ich kann mich erinnern, vor 20, 30 Jahren sind diese Personen von der Lesben- und Schwulenbewegung als Verräter und Verräterinnen abgestempelt worden. Weil wenn man eh schon eine marginalisierte Gruppe ist, ja, dann hat man gefälligst zusammenzuhalten und sich dann nicht irgendwie abweichlerisch verhalten, weil das schwächt die Gruppe. Und das ist nicht gut. Und da ist es aber auch ein bisschen, durch die gesellschaftliche Veränderung ein bisschen lockerer geworden, habe ich den Eindruck, das schon. Aber es ist schon nach wie vor so, also wenn man von sexuellen Orientierungen spricht oder Orientierung, glauben die meisten, das ist Homosexualität. Sexuelle Orientierung haben auch alle, genau wie alle eine Geschlechtsidentität haben und die kann das, das oder das sein. Also, aber es ist schon so, dass im, wenn man denn jetzt lesbisch oder schwul ist, und ich bleibe einfach bei der Terminologie, wenn es okay ist, ist es notwendig, ein sogenanntes Coming-out zu machen. Wenn ich hetero bin, mache ich auch ein Coming-out, nur es fällt nicht so auf. Ja? Wenn, weiß ich nicht, 14-, 15-Jähriges erste Mal einen Freund oder eine Freundin haben, outen, also wenn die gegengeschlechtlich ist, haben sie sich auch als heterosexuell geoutet und niemand macht einen Wirbel drum. Ja? Hingegen, wenn es eine gleichgeschlechtliche Partnerin, ein gleichgeschlechtlicher Partner ist, wird es für die Leute ein bisschen schwieriger. Immer noch. Also ich glaube schon, dass es viel, viel leichter ist jetzt für junge Personen, dass sie eine gleichgeschlechtliche Beziehung eingehen oder sagen, okay, ich habe mich in meinen Freund verliebt, in meine Freundin verliebt, als wie vor 30, 40 Jahren. Aber so ganz easy ist es immer noch nicht. Das merke ich auch in unseren Lehrlingsseminaren, wenn ich immer frage, die Leute, was glauben Sie, wie würden Ihre Eltern reagieren, wenn Sie oder Ihre Schwester oder Ihr Bruder heimkommt und sagt, ich bin schwul oder ich bin lesbisch? Etliche sagen, na, das war einer wurscht. Manche sagen, ich weiß nicht recht. Die würden sicher sagen, na, der Oma sagen wir es nicht. Das ist immer der Klassiker. Und viele, aber auch, weiß ich nicht, ob es wirklich stimmen würden, kommen dann ganz entsetzt. Irgendwer hat gesagt, na, die würden mich da schlagen. Das passiert nicht so oft. Aber also, sie glauben wirklich, also viele nehmen an, dass es schon noch eine heftigere Ablehnung geben würde in der Familie. Das heißt, so quasi Coming Out ist nicht immer nur so einfach. Immer noch nicht. Ja. Und deswegen mag jetzt die Kurven so. Es gibt natürlich, wie gesagt, Lesben- und Schwulenbewegung, Lesben- und Schwule-Szene. Also es gibt tatsächlich schon Vereine, viele Vereine, die sich für Rechte einsetzen, die sich für gemeinsame Freizeitgestaltung einsetzen, die Beratung anbieten, die halt einfach spezifisch auf Lesben- und Schwule bezogen ist. Also das ist derzeit schon noch notwendig. Also eins der, wie soll man sagen, sichtbarsten Zeichen oder sichtbaren, ja, ist das halt die Rosa-Lila-Villa, also das Lesben- und Schwulenhaus an der Wienzeile, das kennen viele, weil die U-Bahn vorbeifährt und weil es einfach so groß draufsteht. Und ich kann mich schon erinnern, dass wir dann immer wieder auch gefragt worden sind, warum habt ihr das so groß draufgeschrieben? Also die, unsere Antwort war, weil draufsteht, was drin ist, hahaha. Aber schon auch, also sogar in der Familie, also interfamiliär, mein Schwager, ich habe etliche Jahre dort auch gewohnt, mein Schwager hat zu mir gesagt, sehr wienerisch, gesagt, mir ist die Leute mit dem Arsch so ins Gesicht fahren. Und habe gesagt, eben, zu meinem Schwager gesagt, du Kordl, wenn es wirklich egal wäre, wenn es rechtlich egal ist, wenn sich niemand mehr aufregt, ob jemand lesbisch oder schwul ist in Österreich, bin ich die Erste, die sich auf die Stellauto aufstellt und das overpinselt. Also wir sind sicher viele Schritte weitergekommen, aber ich bin noch nicht wirklich in die Verlegenheit gekommen, dass ich mir die Stellauter hole und sage, okay, wir haben es erreicht. Also es ist schon noch ein Thema. Und wie gesagt, die Szene oder die Bewegung gibt es einfach auch, um sich zu unterstützen gegenseitig, um auch auszutauschen. In der Villa war, in der Hosi, es gibt so Vereine, da gibt es Coming-out-Gruppen, wo sich einfach Leute in einer ähnlichen Situation finden, austauschen, so nach dem Motto, hast du das daheim gesagt, wie hast du das gesagt, Schule, Arbeit. Das ist einfach schon noch wichtig, sich quasi ein bisschen geschütztere Räume zu organisieren und dort einfach einmal die Mehrheit sein zu können. Hilft auch. Ja. Und jetzt nur, weil ich gerade gesagt habe, Arbeit. Es hat in den 90er Jahren, 95 glaube ich war es, eine Befragung in Deutschland gegeben, eher unter offeneren Lesben und Schwulen, weil die Versteckten findet man ja eh nicht, also mit Fragebögen, ob sie am Arbeitsplatz out sind. Und da haben gesagt, 10% oder 11% haben gesagt, ja, das ist nicht viel. Es ist ein bisschen wiederholt worden, so mit ähnlichen Fragestellungen 2007, da waren es dann schon 50%, die ja gesagt haben. Also auch das wird besser, nur viele Personen, die privat überhaupt kein Problem haben, ihre lesbische, ihre schwule Identität zu leben, weigern sie in der Arbeit. Es ist ein bisschen die Sorge vor Diskriminierung, vor Ausgrenzung und vielleicht doch gemobbt zu werden. Und ich kann nur sagen, weil wir vorher gesagt haben, wir machen Beratung, es kommt vor. Und das Schade ist wirklich, dass schlechte Erfahrungen, die jemand macht, also eine Freundin von mir wirklich, die ist gekündigt worden, weil ihr Lebensstil nicht mit dieser Organisation zusammenpasst. Ich kenne sie. Ich erzähle es jemandem vielleicht. Irgendjemand erzählt es irgendjemandem und dann manifestiert sich's. Es ist gefährlich zu sagen, dass du lesbisch bist in der Arbeit. Und dagegen wollen wir auch ein bisschen angehen, aber ich mag nicht allen sagen oder ich kann nicht guten Gewissens sagen, sei in der Arbeit out, das ist kein Problem mehr in Österreich, es kann schon noch eins sein. Aber eben durch Information, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch auch öffentliche Personen wird es besser und darum finde ich es auch wichtig, dass Leute tatsächlich ihre sexuelle Orientierung nicht verstecken. Heterosexualität wird eh selten versteckt, aber ich kann mich erinnern, auch an ein Beispiel wieder. Das habe ich, diese Zahlen habe ich einmal in einer Arbeitsgruppe im Magistrat referiert, da ist es um tolerantes berufliches Miteinander gegangen. Ich habe mir den Arbeitskreistitel nicht ausgesucht. Und da habe ich halt erklärt, dass es für viele ein bisschen angstbesetzt ist und wenn man am Arbeitsplatz seine sexuelle Orientierung gar nicht bekannt geben will, gibt es ein paar Strategien. Eine ist, ich halte mich ein bisschen draus. Ich rede nicht recht viel Privates mit den anderen. Die andere ist natürlich, ich ändere das Geschlecht meiner Beziehung, falls ich in einer Beziehung lebe. Oder ja, ich halte mich sehr allgemein. Und dann habe ich halt die These vertreten, wenn ich am Arbeitsplatz gar nichts Privates von mir gebe, werde ich schnell einmal komisch angeschaut. Dann glauben sie, ich bin arrogant oder ich habe was zu verstecken. Also ich bin ein bisschen ausgesetzt. Und dann hat ein Kollege gesagt, okay, dann bin ich das auch, weil ich sage in der Arbeit auch nichts Privates. Und wie gesagt, wir waren eine Arbeitsgruppe, wir haben uns nicht so gekannt. Sein Team kenne ich nicht. Ja. Und dann schaut er auf die Uhr und sagt, oh, Entschuldigung, ich muss heute früher gehen, weil meine Frau liegt im Krankenhaus. Es ist die Definition von privat. Ja. Wenn er hat seine sexuelle Orientierung, zumindest wie er sie lebt, bekannt gegeben, hat sogar gesagt, dass er verheiratet ist, also eine verbindliche Zweierbeziehung, heterosexuell, und dass diese Beziehung offensichtlich so krank ist, dass sie im Krankenhaus liegt. Und das waren für ihn keine privaten Ansagen. Wenn ich dasselbe aus einer lesbischen Sicht mache, habe ich mich geoutet, klar. Ja. Und wenn ich mich nicht outen will, sage ich das nicht. Also das sind so die verschiedenen, was soll man sagen, Glauben, was privat und nicht privat ist, das wird da doch anders gehandhabt. Ja? Und das ist schon auch immer noch so. Ich meine, es ist nicht mehr so überspitzt, wie dass wer sagt, na, was sie im Bett machen, ist mir doch wurscht. Kommt aber schon noch oft. Ja? Also es muss doch wurscht sein, was jemand im Bett macht. Niemand würde auf die Idee kommen, das jemanden so platt hinzuwerfen, wenn die Person sagt, du, ich heirate nächste Woche. Also was ihr im Bett macht, ist mir doch wurscht. Es wäre dasselbe. Ja? Wird aber nie so Also da merkt man schon noch, dass schon noch einige Schritte zu einer gesellschaftlichen Gleichstellung braucht schon. Und jetzt ganz am Schluss, weil ich gesagt habe, gesellschaftliche Gleichstellung ist eins, die rechtliche Situation ist das andere. Ich würde sagen, beides bedingt sich ein bisschen, aber auch das fortschrittlichste Gesetz kann eine gesellschaftliche Veränderung nicht ersetzen. Und umgekehrt, die aufgeschlossenste Gesellschaft ist fein, wenn mir die Rechte verwehrt werden, ist es trotzdem blöd. Also in Österreich hat sich so sehr Revue passieren. In Österreich war bis 1971 Homosexualität tatsächlich im Strafrecht, also zu bestrafen, von 6 Monaten bis 5 Jahren Kerker. Bis 1971, das war die Strafrechtsreform. Dann hat es ein paar Ersatzparagraphen gegeben, die Werbung verboten haben, Vereine verboten haben, männliche Prostitution verboten haben und das Mindestalter für Sex zwischen Männern auf 18 gesetzt hat und alles andere auf 14. Also im Laufe der Jahre sind wir dann diese Paragraphen auch losgeworden. Und ich muss schon sagen, mit dem verschiedenen Mindestalter ist Österreich 2002 erst, sozusagen haben sie es erst abgeschafft, nachdem, ich glaube, 6 Mal vom Europaparlament Aufforderungen gekommen sind. Also das war, da war Österreich wirklich ein bisschen ein Schlusslicht rechtlich. Seit wir das wegkommen, seit 2010 gibt es die Möglichkeit, die Partnerschaften auch eintragen zu lassen. Jetzt würde ich sagen, ist Österreich rechtlich im Mittelfeld in Europa. Dass es Antidiskriminierungsbestimmungen gibt, dass man aufgrund der sexuellen Orientierung im Arbeitsleben nicht diskriminiert werden darf, seit 2004, verdanken wir einer EU-Richtlinie. Und wie gesagt, die Aufhebung der diversen Paragraphen, einer enormen Lobbyarbeit von Vereinen bzw. einzelnen Personen, die tatsächlich auch immer wieder vor Gericht gegangen sind. Das ist so die rechtliche, sehr kurz gefasst, die rechtliche Lage in Österreich. Und jetzt weise ich noch auf ein weiteres Zettel hin, weil es hat auch geheißen, national und international. Da gibt es eine sehr gute Zusammenfassung, die der Gerd Picher gemacht hat, ausgehend von Unterlagen aus dem Internet. Es gibt tatsächlich noch insgesamt 78 Länder in der Welt, wo Homosexualität jetzt noch strafrechtlich verfolgt wird. Davon sind 7 Länder, wo auf homosexuelle Handlungen die Todesstrafe steht und 7 Länder, wo lebenslange Haft steht drauf. Also das ist schon auch noch Realität im Jahr 2014 international. Dann gibt es eben so, ich sehe 2 Strömungen. Also Österreich ist gerade Gott sei Dank auf dieser Welle, wo die gesetzliche Lage immer wieder ein bisschen besser wird. Auch bei der eingetragenen Partnerinnenschaft hat es ein paar Ausnahmen gegeben, gibt es immer noch, die aber auch von Einzelpersonen eingeklagt werden und sukzessive besser werden. Dann gibt es die Gegenströmung, am bekanntesten ist vielleicht Russland, wo Gesetze plötzlich jetzt verschärft werden wieder. Also ich denke mal, das Gesetz an und für sich, das in Russland eingeführt wurde, wo es um Werbeverbot geht, ist eigentlich nicht so schlimm, sagt man. Wir hatten in Österreich das Werbeverbot bis 1996, ein ähnliches. Nur die gesellschaftliche Stimmung schlägt derart um, dass Leute wirklich vogelfrei fast sind. Ja? Also es geht darum, Homosexualität einfach zu verunglimpfen, Lesben und Schwule auszusetzen, sie quasi öffentlich zu outen und sie irgendwie gesellschaftlich unmöglich zu machen. Also es gibt einzelne Staaten, die derzeit auch einzelne afrikanische Staaten, die die Gesetzeslage jetzt plötzlich wieder verschärfen. Also es gibt einerseits die Strömung, wo die Gesetze liberaler werden, und andererseits aber auch die Strömung international, wo Gesetze plötzlich wieder sehr verschärft werden. Also es ist jetzt kein, was man sagen, grundsätzliche Bewegung, es wird besser oder es wird schlechter, sondern es gibt beide Bewegungen derzeit. Gut, gibt es da noch, genau, und diese Liste der Länder liegt auch draußen auf. Also wenn man sich kurz so einfach informieren kann, wie es insgesamt ausschaut in der Welt.
Gibt es jetzt noch Fragen dazu? Ja, Moment, ich komme.
Danke für Ihre Aussagen. Ich habe 2 Fragen, und zwar, wie kann man aufpassen, dass man nicht sprachlich diskriminiert. Was ist Ihre persönliche Präferenz? Wir tun uns sehr schwer, angehende Lehrerinnen und Lehrer immer diese Sache, diese Gender-Sache zu verwenden. Was wäre Ihre Empfehlung, wie man das Problem löst? Weil meiner Meinung nach klammert man eine Gruppe, eine ganz große Gesellschaftsschicht aus, beziehungsweise Leute, die sich nicht weder angesprochen fühlen als weiblich oder männlich. Und meine zweite Frage ist, da wir alle im Kreis Schule, im Kontext Schule sind, was passiert nicht an der Schule jetzt? Was wäre Ihr Wunsch, was in der Schule passieren sollte? Und welche Rolle können wir einnehmen als Lehrer, um das zu bewirken?
Danke. Ich denke mal, was nicht an der Schule passiert, also Donnerstag kommt mein Kollege, der ganz spezifisch sich mit der Schule beschäftigt. Der war in einem EU-Projekt, wo sie einfach Schülerinnen, Schüler, aber auch Lehrpersonal, aber auch Personal an Schulen wie Schulwarte, Schulwartinnen befragt haben, wie sie was erleben. Und also ob sie Diskriminierung erleben oder vielleicht auch Gewalt. Und da war schon erschreckend, wie viele also Bullying oder Gewalt erlebt haben. Und da habe ich so das Gefühl, also auch, und es hat auch eine Frage gegeben, wurde in der Schule zum Beispiel über Homosexualität, war das irgendwann einmal ein Thema in irgendeinem Gegenstand? Und es ist oft kein Thema. Und dann ist noch die nächste Frage, wenn es ein Thema war, ist es als Abweichung oder ist irgendwie eine gleichwertige Form der sexuellen Orientierungen behandelt worden? Und das war ganz selten. Also was ich mir von der Schule und vom Lehrplan schon wünsche, ist einfach eine breite Information über sexuelle Orientierungen, die aber auch gleichwertig sind. Nur weil irgendwo es weniger sind, ist es nicht anders oder nichts weniger wert. Also es wird auch sehr oft als Abweichung, also in der Schule einfach so ist, da machen wir jetzt das durch und dann gibt es nur die Homosexuellen und das ist einfach eine Abweichung. Und das war's dann. Also sehr viele junge Lesben und Schwule haben gesagt, in der Schule entweder es gab gar nichts oder es wurde eher abwertend behandelt. Also das ist das eine. Und bei der Sprache, um quasi alle Geschlechter einzubeziehen, da gibt es leider kein, muss man sagen, Patentrezept, aber es einfach manchmal einfließen lassen. Ja? Also einfach männliche und weibliche Formen verwenden ist eins. Also das würde ich grundsätzlich empfehlen und vielleicht manchmal sagen, und dass es tatsächlich auch Identitäten dazwischen gibt. Aber es gibt leider nicht die, ich meine, in der Schreibweise gibt es verschiedenste Geschmacksrichtungen sozusagen. Es gibt, was ich nur vergessen habe, wir haben auch eine Broschüre zu Transidentitäten gemacht und da haben wir uns mit dem Sterndal mal ausgeholfen. Ein Sterndal lässt viel offen, aber das kann man schreiben, aber ich kann nicht sagen Trans-Sterndal-Identitäten. Und in der Schreibweise ist auch der Unterstrich, der nicht das Binnen-I, wo sie zwei Geschlechter, sondern der Unterstrich, der Platz für alle Identitäten lässt. Das ist so in den Schreibweisen, gibt es aber kreative Ansätze. Im Reden muss man es einfach ein bisschen explizieren.
Ich würde gerne ergänzen, einerseits für die Kolleginnen, da gibt es einmal diese ganzen Unterrichtsprinzipien, da gibt es zwei, das eine ist sexuelle Sexualerziehung und das andere ist Gleichstellung von Männern und Frauen. Das ist zwar allen bekannt, also theoretisch, aber in der Praxis ist es weniger umgesetzt. Ich glaube, wenn man da schon ein bisschen angeht, und die Frau Ministerin hat es angesprochen in ihrer Grußbotschaft, es gibt haufenweise Material, Sie haben draußen ein bisschen was liegen, also so ein Nebenbahn oder aber an Tipps, wo Sie es runterladen können, ganz viel Material, wie man auch Unterrichtsmaterial ganz konkret, wie man es angehen könnte. Und das Zweite zur Sprache ist, es gibt einen Folder seitens des Bundesministeriums, liegt da draußen am Tisch, wo die, also unser Bundesministerium für uns zuständig, Tipps und Tricks und Anregungen geben, wie Sie sich vorstellen könnten, dass man versuchen könnte, gendergerecht zu formulieren. Nur so ein bisschen zur Ergänzung. Danke.
Eine Frage haben wir noch.
Also in unserer Gesellschaft ist es ja heute so, dass die Kinder geschlechterspezifisch aufwachsen. Mädchen mit rosa, Jungen mit blau und also Autospielzeug. Und da frage ich mich, ist das gut unter Anführungszeichen oder sollen wir unsere Kinder geschlechtslos erziehen und sie dann später aussuchen lassen, was sie sein möchten?
Ah, geschlechtslos geht gleich gar nicht. Das ist es. Also, es gibt einzelne Versuche, wo ich wirklich sagen, in dieser Welt vielleicht auch ein bisschen kritisch, das Geschlecht einfach nicht zuzuordnen. Es gibt da noch das Phänomen der sogenannten Intersexualität. Das heißt einfach, dass manchmal bei der Geburt das Geschlecht nicht genau bestimmt werden kann. Und da ist schon eine Variante sozusagen, nicht das Geschlecht nach 3 Tagen festzulegen und sagt, na, das Kind schaut ein bisschen mehr wie ein Madel aus, darum soll es bitte, oder wir machen jetzt einen Gentest oder so, aber es kann sein, dass die Geschlechtsidentität anders ist. Da wäre es natürlich ideal, aber es ist, würde ich sagen, nicht möglich. Also wirklich ohne Geschlecht jemanden aufzuziehen oder ohne Geschlechtszuweisung, Sirgi, ich sehe es nicht, ja? wie man das wirklich machen könnte, ja? Außer man macht einen großen die Glocke über das Kind und sagt, du hast keinen Kontakt mit irgendeiner Umwelt. Also von daher geht es nicht. Aber es offener zu gestalten, immer wieder, oder bist du ein Bub oder ein Mädel? Na, das ist doch wurscht zu sagen. Oder ja, heute bin ich ein Bub, morgen ein Mädchen. Ja, ich meine, diese Ansätze, also ich merke, das ist aber schon schwierig. Also eine Freundin von mir hat einen Buben, der ist jetzt 5 Jahre alt, und im Kindergarten ist es irgendwie, hat sich durchgesetzt, dass der manchmal einfach auch im Rock kommt oder sich irgendwelche Fingernägel ein bisschen anstreicht. Und jetzt macht sie sich gerade ein bisschen Sorgen, wie das in der Schule wird. Ob das irgendwie in irgendeiner Weise akzeptiert wird, weil er hat es in seiner Peergruppe im Kindergarten ganz gut geschafft, da nicht ausgegrenzt zu werden, sondern das ist halt der Raphael, oder wie er heißt, der halt heute kommt als Mädchen. Ob er transident ist, wissen wir gar nicht. Es ist ja nicht relevant. Er würde gerne einen Rock anziehen und als Mädchen in den Kindergarten gehen, dann darf er. Und jetzt macht sich die Mutter ein bisschen Sorgen, ob in der Schule das auch in irgendeiner Weise möglich ist. Weil es einfach, im Kindergarten hat sie gute Aufklärungsarbeit geleistet und ja, sie wird sehen. Also, dass das nicht total überreglementiert wird. Du musst ja wissen, was du bist oder so. Sondern, bist halt einfach ein bisschen mehr Mädchen.
Ja, also ich habe das bei mir auch so erlebt. Ich war als kleines Kind, hatte ich immer gerne lange Haare schon, habe ich jetzt auch noch. Und der war so, dass die Kindergartentante meine Mutter in den Kindergarten geholt hat, weil sie sich Sorgen macht, dass ich immer mit Puppen spiele. Also das geht nicht. Und meine Mutter hat dann einfach gesagt, naja, er spielt einfach gerne mit Puppen und das passt so. Und ich glaube, genau das ist es. Man soll die Kinder einfach nicht zu sehr in eine Geschlechterrolle drängen und ihnen einfach ein Geschlecht zugestehen, dass, indem sie sich wohlfühlen. Und vor allem als kleine Kinder macht es meiner Meinung nach selten einen Unterschied beim Spielen im Garten, am Spielplatz und so weiter, ob sie jetzt wirklich ein rosa Kleidchen oder eine blaue Hose anhaben.
Aber es ist, wie gesagt, insgesamt wirklich schwierig, sich dem zu entziehen. Ich habe letztens wirklich einen Schreikrampf gekriegt vor dem Fernseher. Wirklich jetzt im Jahr 2014, ich meine, ich habe immer Kinderüberraschungseier, irgendwie mögen, hat was Lustiges. Und jetzt sagen sie, Kinderüberraschungseier, rosa auch für Mädchen. Wie waren Mädchen bis jetzt, weil sie nicht rosa waren, keine Kinderüberraschungseier essen hätten können? Also es ist wirklich es ist ärgerlich, aber es ist so extrem ärgerlich. Ja? Weil, ich meine, ja, okay, ja, bevor ich mich jetzt zu sehr aufrege. Also das wird leider, aber es ist einfach, weil es ist jetzt weniger jetzt so eine rückschrittliche Gesellschaft, sondern da geht es auch ein bisschen ums Geschäft, klar. Also wenn das alle haben, dann ja, es ist einfach eine Marketingmasche und das ist wirklich blöd. Ja.
Vielleicht für Sie, Frau Kollegin, oder wenn Sie es professionell versuchen anzugehen, also ich glaube, die Frage war ja, wie kann man sozusagen in der Schule dann, wenn Sie vor Ort arbeiten, mit den Kindern arbeiten, ist vielleicht ein professioneller Zugang weg vom Alltäglichen, von Ihrem subjektiven Empfinden, wie Sie jetzt für sich identifizieren oder zuordnen und als Lehrerin sozusagen, dass sie nicht aus meiner Erfahrung Rollen zuschreiben und Zuordnungen verdichten, obwohl sie das gar nicht wollen, aber sie das Gefühl hätten, sie müssen jetzt in irgendwelchen Mustern unterwegs sein, damit sie das Bild in der Klasse aufrechterhalten, weil das sind dann noch so viele andere. Ne? Da gehört natürlich Mut dazu, aber ich glaube auch relativ viel Wissen zu dem Thema und danke für dieses tolle Referat, nebenbei bemerkt, zu dieser Dichte und Vielheit und an Möglichkeiten in allein dem kleinen Fuzzi-Thema sexuelle Orientierung oder aber Identitätsfindung. Ne? Und da verstehe ich schon, dass die Frage im Raum steht, wie kann ich damit umgehen, nicht? Aber einfach relativ authentisch sein, würde ich vielleicht sagen, und wenig oder kaum oder gar nicht mit dem Zeigefinger, mit moralischer Abteilung daherkommen. Und so wie es der Kollege aus seiner subjektiven Erfahrung beschrieben hat, ja, wenn es einigermaßen Eltern haben, die damit auch leben können, dass sie so sind, wie sie sind, super, ne?
Noch eine Frage oder? Nein? Gut, dann bedanke ich mich einmal bei Angela Schwarz. Ich glaube, das hat jetzt einen Applaus verdient. An dieser Stelle, der Name ist schon gefallen, bedanke ich mich auch bei Gerd Bicher, der heute auch hier ist, vom AIDS-Hilfehaus Wien. Also bitte auch hier einen Applaus. Weil unter anderem er und die Hosi Wien uns auch Sachen und Materialien zur Verfügung gestellt haben, die Sie gerne mitnehmen können oder schon mitgenommen haben. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen oder wieder gefallen. Manche waren ja gestern schon hier, was mich sehr gefreut hat. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, morgen am Mittwoch findet ebenfalls wieder ein Vortrag hier im Festsaal statt, allerdings diesmal zum Thema Burschenschaften. Da kommt jemand vom DÖF, und zwar Andreas Peham. Am Donnerstag, Angela Schwarz hat es bereits angekündigt, kommt Herr Magister Wolfgang Wilhelm, ebenfalls von derselben Abteilung der Wiener Antidiskriminierungsstelle, und wird dann zum Thema Homosexualität, Transgender und Schule, was tut sich in diesem Bereich, was gibt es noch zu tun, sprechen. Und am Freitag lade ich Sie auch ein, um 13 Uhr kommen von der Hosi Wien, von der Peer Connection, das ist ein Schulprojekt, was sich zu dem Thema sexuelle Orientierungen bzw. Homosexualität auch annähert. Kathleen Schröder und Alexander Gorgiev, und da geht es dann um Homophobie in der Schule, wie schaut Antidiskriminierungsarbeit in der Praxis aus. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich noch einige Gesichter im Laufe der Woche wiedersehe. Machen Sie Werbung, nehmen Sie was mit, auch für Ihren Unterricht nehmen Sie sich was mit, und ich glaube, dann kann einem chancengleichen Umfeld im Lehrberuf nichts im Wege stehen. Und in diesem Sinne noch einen schönen Nachmittag. Danke, dass Sie da waren. Applaus